Diese Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast wird präsentiert von Semba Computersysteme GmbH. Seit 35 Jahren bietet Semba modulare Buchhaltungs- und ERP-Softwarelösungen für Unternehmen, soziale Einrichtungen und Steuerberater an. Semba begleitet auch euch benutzerfreundlich und zuverlässig bei der Digitalisierung eurer Finanzbuchhaltung und im operativen Tagesgeschäft. Mithilfe KI-gestützter Komponenten in der Software löst Simba für euch aktuelle Themen wie das Umsetzen der E-Rechnungspflicht und ermöglicht mit Funktionen wie dem intelligenten Buchen Plus eine deutlich höhere Automatisierungsgrad als vergleichbare Softwareanwendungen. Ihr wollt mehr Informationen rund um KI im Allgemeinen und wollt euch vielleicht auch darüber informieren, wie KI bei Simba zum Einsatz kommt und was Simba Software so revolutionär macht. All das findet ihr unter www.simba.de/revolution. Und natürlich packen wir den Link auch in die Shownotes. Und wer noch mehr über Simba erfahren möchte und auch wie sie selbst Innovation ja bei sich im Unternehmen gestalten, dem möchte ich die Folge 42 ans Herz legen des Corporate Entrepreneurs Podcast, denn da war Michael Briel zu Gast. Er ist der Geschäftsführer der Simba Computersysteme GmbH und gibt uns da einen tiefen Einblick. Also, jetzt viel Spaß mit der folgenden Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt zu Anfang des neuen Jahres zusammensitzen mit Herrn Dr. Grünler vom Innovet-Institut aus Jena. Das Institut ist ein privates Forschungsinstitut und Herr Dr. Grünler ist da in der Rolle des Geschäftsführers. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und schön, dass Sie dabei sind, Herr Grünler.
Sehr gern, mache ich sehr gern für Sie und ich bin auch immer bereit, unser Institut aus Jena vorzustellen, einem breiten Publikum.
Perfekt. Das wäre nämlich auch meine erste Frage, vielleicht auch erstmal in die persönliche Richtung. Was machen Sie genau? Wie ist Ihr Lebensweg? Und was machen Sie jetzt bei Innovent in Ihrer Rolle?
Okay, ich mache mir das immer relativ einfach, weil ich ja solche Vorstellungen relativ öfter machen muss mit neuen Partnern. Ich erzähle mein Leben immer, ich habe drei Leben. Mein erstes Leben war, ich habe in Jena Chemie studiert und promoviert von 1980 bis 1990. Hatte dann das große Glück, mit meinem Vater in Zornroda eine Glasschleiferei zu reprivatisieren, die 1972 enteignet wurde. Habe dann 10 Jahre lang als geschäftsführender Gesellschafter die Firma führen dürfen, in einer glasveredelnden Firma, also Isolierglas, Möbelgläser etc. pp. Leider nicht mit Erfolg gekrönt, weil dann die Marktbedingungen so wurden, dass Überkapazitäten auftraten. Wir mussten also 2000 Insolvenz anmelden. Das heißt, dieses Geschäft habe ich auch erleben dürfen mit seinen ganzen Höhen und Tiefen. Und bin dann seit 2001, nachdem ich mich wieder an meine Chemie erinnert habe, in der Wissenschaft gelandet, habe bei Innovent in Jena als wissenschaftlicher Mitarbeiter ganz einfach im Bereich Oberflächentechnik angefangen, habe die Glasveredelung und Glasbearbeitung als wissenschaftliches Gebiet mit ins Institut gebracht und wurde dann 2005 Bereichsleiter Oberflächentechnik gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Schimanski und 2007 hat unser Institutsgründer Professor Tiller den Dr. Schimanski und mir die Institutsleitung übergeben. Wir sind also seit 2007 Institutsdirektoren und seit 2008, da Innovent als e.V. firmiert, Vorstandsvorsitzenden des Vereins, sodass wir in Personalunion sowohl Vereinsvorsitzende als auch Geschäftsführer und Direktoren sind. Das Ganze ging bis 2020. Dann hat Herr Dr. Schimanski eine Ausgründung von uns als Geschäftsführer übernommen, sodass er nur noch mein stellvertretender Institutsleiter ist und ich bin seitdem alleiniger Institutsleiter mit noch einem Stellvertreter, Dr. Möhring, der vom ehemaligen oder nicht jetzt noch existierenden TETV aus Greiz kommt.
Was sind da Ihre Aufgaben? Wie kann man sich das vorstellen? Was machen Sie den ganzen Tag als Institutsleiter und Geschäftsführer?
Ja, da muss man vielleicht was zur Finanzierung des Hauses sagen. Also die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen, von denen es ungefähr 120 in Deutschland gibt, von denen über 80 in der TuSe-Forschungsgemeinschaft, sage ich mal, vereint sind, die ich vor 10 Jahren mit gründen durfte, ist so, dass wir also A, keine Grundfinanzierung haben, wie andere Kollegeninstitute wie Fraunhofer, Max Planck, Leibniz und Helmholtz. Das heißt, wir finanzieren uns komplett über Projektmittel, projektbezogene Mittel und Kofinanzierung über Industriemittel. Der zweite, sag ich mal, Herausforderung für die Institute ist, dass die Förderung, die wir bekommen von Seiten des BMWK, von Seiten der Thüringer oder der Landesbanken oder auch der EU nicht komplett 100% finanziert sind. Das heißt, wir müssen auch noch einen großen Eigenanteil mitfinanzieren, den wir über direkte Industrieforschungsaufträge generieren müssen, sodass meine Aufgabe neben der Organisation des Institutes als an sich darin besteht, jederzeit über Neukontakte, über Firmenkontakte, Partner ins Institut zu bekommen, die die Stärke unseres Hauses lernen, kennenlernen. Ich sage immer, wer einmal bei uns über die Schwelle im Institut gegangen ist, kommt wieder, da wir als Kernkompetenz im Institut die Oberflächentechnik haben. Und Oberflächen hat eigentlich jedes Material. Ich bin immer noch in der Diskussion mit Philosophen, ob der Gedanke eine Oberfläche hat. Da sind wir uns noch nicht so ganz einig. Aber jegliche Materialien, egal ob das jetzt Papier, Holz, Kunststoff, Metall, Glas, haben Oberflächen, die wir mit unseren Verfahren funktionalisieren, verändern wollen. Das heißt, die Materialentwicklung ist nicht unsere Kernkompetenz. Unsere Kernkompetenz liegt darin, Materialien zu veredeln, zu verändern. Solche Stichworte wie antibakterielle Kratzschutzschichten, Korrosionsschutzschichten, das sind so unsere Themen. Und darum herum haben wir noch eine Analytik aufgebaut, die also das, was wir beschichten, auch charakterisieren kann. Und dazu kommen noch zwei Fachbereiche, die über die Historie gewachsen sind. Einmal der Fachbereich Biomaterialien, jetzt stark ausgerichtet Richtung Bioökonomie, was wir als neues Gebiet aufbauen wollen, also ganze Nachhaltigkeitsfragen, Nebenstoffströme etc. pp. Und wir haben noch den Fachbereich magnetische Werkstoffe, optische Systeme. Dort geht es also darum, das ist fast schon ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt wenige Institute in Deutschland, sogar in Europa, die sich also mit Magnetismus beschäftigen. Und das ist bei uns im Haus der zweitgrößte Bereich mit weit über 20 Mitarbeitern.
Das heißt, Gedanken können Sie noch nicht verändern, aber sind dabei, einen Weg zu finden, wenn ich es richtig verstanden habe.
Wir können schon Gedanken verändern, gerade wenn wir so mit neuen Partnern hier am Tisch sitzen. Es ist ja immer so, dass die Projektpartner ja ungern von Problemen sprechen. Wer spricht schon von Problemen? Aber wir sind als Institut natürlich Problemlöser oder können es an manchen Punkten sein. Und so ist es dann so, dass man in dem Gespräch dann schon zu einer Veränderung der Gedanken manchmal kommt, dass man versucht, in ganz neue Richtungen zu denken, weil die Oberfläche halt eine horizontale Eigenschaft ist. Das heißt, ich kann sehr viele Anwendungen, die ich für verschiedene Materialien entwickelt habe, auch für andere Materialien anwenden. Und damit komme ich automatisch dazu, dass der Partner vielleicht auf die Idee kommt, mal was Neues zu probieren, und schon sind die Gedanken geändert.
Verstehe. Wenn Sie sagen Partner, wer sind denn Ihre Partner oder was ist fürs Verständnis auch das Geschäftsmodell? Sie machen ja Auftragsforschung, so wie ich es verstanden habe, für Unternehmen oder für andere Organisationen.
Ja, also wir haben, man muss immer über die Finanzierung, wie ich vorhin schon sagte, haben wir eigentlich zwei Gruppen von Partnern. Das eine Partner sind die Fördermittelprojekte, Mittelgeber, das heißt, in dem Falle wäre es hauptsächlich das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin, das Bundesforschungsministerium, das BMBF, und in Thüringen ist es also die eigenen Richtlinien, die über die Thüringer Aufbaubank generiert werden. Dort geht es hauptsächlich um reine Projektmittel, wo ich also konkrete Ideen zu Papier bringen muss oder kann und dann über eine Personalförderung anteilig diese Ideen generiert bekomme. Das heißt, ich muss also in dem Falle mit den Ministerien, sprich mit den Projektträgern sprechen. Das ist die eine Hälfte der Finanzierung, macht ungefähr zwischen 60 und 70% des Hauses aus. Wir reden von einem Jahresetat zwischen 8 und 9 Millionen Euro, wovon also ungefähr 70% über solche öffentlichen Projektmittel kommen. Deshalb auch der EV-Status, weil ansonsten könnte man diesen hohen Prozentsatz nicht generieren. Und die andere, der fehlende Teil, kommt direkt aus der Industrie. Das heißt, bei uns kommt der klassische Mittelständler vom Handwerker, also vom 5-Mann-Betrieb bis zum 500-Mann-Unternehmen, mit denen wir entweder direkte Forschungsaufträge generieren und bearbeiten, also wo der Partner uns direkt bezahlt, oder wir nutzen mit dem Partner auch öffentliche Förderung für den Mittelstand. Ich sage dann nur das zentrale Innovationsprogramm ZIM vom BMWK oder ich sage dazu auch KMU Innovativ. Also wir versuchen dann gemeinsam Projektanträge auch zu schreiben, wo nicht nur wir eine Personalförderung bekommen, sondern auch der Partner. Also es ist schlussendlich die Politik und die damit verbundenen Ministerien und Förderprogramme, als auch der Mittelstand, als auch die Großindustrie. Es ist also nicht so, dass wir jetzt uns nur auf den Mittelstand fokussieren, sondern wir arbeiten auch mit Großunternehmen zusammen und das weltweit. Ich glaube, der einzige Kontinent, wo wir noch nicht mittlerweile tätig waren, ist Afrika. Ansonsten waren wir sind auf allen Kontinenten Projekten unterwegs oder waren unterwegs.
Ich meine, dann differenzieren Sie sich ja auch ganz klar gegenüber den anderen Institutstrukturen, die man so kennt, sei es das Fraunhofer oder andere, die dann wirklich komplett in öffentlicher Trägerschaft sind. Was sind da genau die Unterschiede, vielleicht auch in der Kultur oder im Agieren in den Organisationen? Ich meine, Sie kommen ja selber aus der Privatwirtschaft, waren in der Unternehmensleitung. Ich kann mir vorstellen, dass es dann bei Ihnen doch nochmal durchaus anders aussieht als jetzt in komplett öffentlichen Strukturen.
Ja, also mir fällt das immer sehr, sehr schwer, in der Forschung und Entwicklung von Wettbewerb oder anderen Partnern oder zu sprechen. Ich habe das im Mittelstand durch, als ich selbstständiger Unternehmer war. Dort gab es wirklich Wettbewerb und das war auch ein knallharter Wettbewerb. Ich sehe unseren Vorteil als Bindeglied zwischen Hochschulen und mittelständischen Unternehmen. Das heißt, bei uns steht stärker der Transfer im Mittelpunkt, weil wir durch diese fehlende Grundfinanzierung denken wie ein Mittelständler. Also ich denke, als Institutsleiter und auch meine Kolleginnen und Kollegen im Haus, also die Bereichsleiter, die wissenschaftlichen Mitarbeiter bis hin zur Werkstatt, denken unternehmerischer, weil wir uns halt, bei uns kommt halt der Strom nicht aus der Steckdose, den müssen wir verdienen. Und will immer sagen, auch die anderen Forschungseinrichtungen, Forschungsverbünde, Gemeinschaften, Gesellschaften haben alle ihre Daseinsberechtigung. Wir sind aber derjenige, der auch mal für den 10-Mann-Unternehmer eine Messung macht, wo halt nicht gleich 50.000 Euro dahinter stehen, sondern der auch, sage ich mal, dem kleinen Handwerker oder dem kleineren mittelständischen KMU hilft. Und wir versuchen auch immer, unsere Ergebnisse in den Markt zu bringen, die Unternehmen zu begleiten. Wir können zwar immer nur bis zum Prototyp entwickeln, da wir von der Gemeinnützigkeit her einfach dazu verpflichtet sind. Das ist nun mal so. Wir können nicht produzieren, dafür haben wir ausgegründete Töchter. Aber wir sind halt immer das Bindeglied, dass wir durchleben mit dem Mittelständler eigentlich das Tal des Todes. Also wir durchleben von der fertigen Entwicklung bis hin zur Markteinführung gibt es so ein Tal des Todes, sage ich immer, wo der Mittelständler dann meistens alleingelassen ist. Und wir versuchen damit zu helfen. Ich betone das Wort versuchen.
Was bedeutet das denn auch kulturell? Ich meine, grundsätzlich haben die ja trotzdem Wissenschaftler, oder sie arbeiten ja sehr wissenschaftlich, das heißt ihre Mitarbeitenden Wissenschaftler, die aber jetzt trotzdem unternehmerisch denken müssen. Wie befähigen sie die dazu? Ich finde immer, häufig steht das ja im Kontrast wissenschaftliche Arbeit und Unternehmertum, zumindest nicht in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Jetzt bewegen Sie sich aber genau in der Schnittstelle dazwischen und müssen wissenschaftlich exzellent arbeiten, das aber trotzdem auch, ja, wie Sie eben gesagt haben, aus unternehmerischen Aspekten hinbekommen. Und dass am Ende für Sie letzten Endes Geld auf der Seite steht und Sie sich selbst finanzieren können.
Ach, wissen Sie, wir haben bei den 130, 140 Mitarbeitern, die wir ungefähr sind im Haus, haben wir eben auch die komplette Bandbreite der naturwissenschaftlichen Ausbildung. Also wir haben Physiker, Chemiker, Werkstoffwissenschaftler, Materialwissenschaftler, Ingenieure. Wir haben den Werkstattbereich. Und bedingt durch die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben wir natürlich auch ganz verschiedene Qualifikationen bei uns im Haus. Es gibt bei uns Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sind klassische Wissenschaftler, die für ihr Leben gern im Labor stehen und Messungen und Untersuchungen durchführen. Das sind diejenigen, die, sage ich mal, die wissenschaftliche Arbeit bei uns handeln. Wir haben aber auch Kolleginnen und Kollegen, die unwahrscheinlich gut sind, im Austausch mit Partnern über gewisse Themen zu sprechen und dann die Tür zu öffnen und zu sagen, kommen Sie zu uns und wir versuchen dann mit Ihnen gemeinsam das Problem zu lösen. Das heißt, wir nutzen einfach die Vielfalt der menschlichen Entwicklungen und Stärken.
Und wie machen Sie das genau? Wie finden Sie auch die Mitarbeitenden, die zu Ihnen passen, die dann bei Ihnen arbeiten?
Ja gut, da könnte man jetzt, glaube ich, stundenlang drüber reden. Also,
das ist ja ein großes Problem für alle gerade auch also im wissenschaftlich-technischen Bereich.
Ja, das ist auch ein Thema, über das ich eigentlich sehr ungern spreche, weil wir sind in Jena und ich muss über Jena nicht reden. Jena ist ein absoluter Hightech-Standort geworden und das wird ja immer stärker ausgebaut. In Jena ist es schon so, dass also gerade Personal ein sehr großes Problem darstellt. Also ein Problem meine ich nicht dahingehend, dass es also man mit dem Kollegen ein Problem hat, sondern ist auch, wir waren mal zwischenzeitlich auch schon mal 160 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dadurch, dass wir halt eben stark öffentlich gefördert sind durch diese Projektmittel, können wir auch, sage ich mal, Gehalt nicht mit manchen Unternehmen und Einrichtungen hier in Jena und Umgebung nicht mithalten. Das heißt, wir sind, ich sage das mal, das können Sie gerne auch, kann man lange darüber diskutieren, wir sind natürlich am Anfang der, in Anführungsstrichen, Fresskette. Und ich habe bei meiner Zeit als Institutsleiter hier, durfte ich begleiten, glaube ich, zwischen 10 und 15 Promotionsarbeiten, die wir auch betreuen. Oder, und von den 10 oder 15 Promotionen, die sind alle zurzeit alle in die Industrie abgewandert. Der eine ist jetzt Unternehmensleiter von einem 2.500 Mann-Unternehmen, der nächste sitzt als Wirtschaftsförderer in der mittelständischen Stadt. Also die sind auch an guten Stellen untergebracht. Das heißt, wir haben eher das Problem zur Zeit, dass wir diesen Alterszeitraum zwischen, sage ich mal, Anfang 40 bis Anfang 50 nicht abdecken können. Wir sind ein Sprungbrett für sehr, sehr viele junge Leute. Wir haben also sind stark im Bachelor- und Master-Ausbildung, weil wir eben durch die Industrienähe den jungen Leuten natürlich sofort auch die andere Seite der Medaille zeigen können. Hat natürlich den Nachteil, dass das natürlich auch sehr gerne als Sprungbrett benutzt wird, um dann in die Industrie zu gehen. Das muss man aber für sich selber entscheiden. Das ist eine persönliche Entscheidung. Was ist für mich wichtiger? Ist für mich die finanzielle Ausrichtung verbunden mit einer fast eintönigen oder immer wiederkehrenden Arbeit? Oder möchte ich, sage ich mal, eine gewisse persönliche Freiheit in meinem wissenschaftlichen Denken und kann dadurch, aber eben muss ich eben sagen, dass ich verdiene dann nicht dieses große Geld. Das ist eben die große Frage, die man sich da stellen muss. Und was die zweite Frage angeht, wie kommen die Partner zu uns? Ja, wenn ich das wüsste, hätte ich schon längst ein Buch über Forschungsmarketing geschrieben. Forschungsmarketing ist ein Punkt, was mich schon seitdem ich seit über 20 Jahren hier im Unternehmen tätig bin, was mich da beschäftigt. Wir probieren alles, wir haben alles schon mit mehr oder weniger Erfolg probiert. Wir waren in der Weiterbildung, die wir wieder weiter ausbauen wollen. Wir haben jahrelang große Fachtagungen organisiert mit über 200, 300 Teilnehmern, jährlich eine Tagung. Wir haben Workshops organisiert. Unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, die gehen auf Tagungen, halten Vorträge. Wir machen Poster, wir publizieren so weit wie möglich, weil wir sind natürlich auch an vielen Sachen an Kooperations- und Geheimhaltungsvereinbarungen gebunden. Wir schreiben Patente. Wir sind eigentlich in vielen Punkten unterwegs, aber es gibt halt eben nicht den Weg, wie kriege ich Partner ins Haus. Das ist wirklich vielschichtig. Da kommen persönliche Kontakte dazu, da kommt eine Chemie, die Chemie muss passen, bei der Forschung muss die Chemie passen. Wenn ich mit jemandem am Tisch sitzen muss, dann muss ich auf gleicher Ebene sprechen können und man muss sich verstehen. Was ein Vorteil für das Haus ist, wir haben viele auch langjährige Mitarbeiter, die schon über 15, 20 Jahre im Haus sind. Das heißt, der Partner hat eigentlich immer mit dem gleichen Ansprechpartner zu tun. Und das bindet auch. Aber wie hat der alte Priest gesagt, das ist ein weites Feld, ne? Und genauso ist im Fall auch.
Vielen Dank. Ich würde gerne noch eine andere Sache aufnehmen, die ich super spannend fand. Sie hatten es am Anfang erwähnt, Ihr Kollege, Co-Geschäftsführer, ist in einer Ausgründung aktiv geworden oder im Spin-off. Wie ist das? Also Sie sind ja nicht nur forschend aktiv, sondern Sie versuchen das dann mit Ihren Kunden und Partnern in die Wirtschaft zu transferieren. Sie machen es ja aber auch teilweise selber über die Spin-offs, die Sie haben. Was ist der Ablauf da? Wie funktioniert das? Und wie schaffen Sie es überhaupt, dann wirklich die erforschten Themen von Theorie in die Praxis zu transferieren und an den Markt zu bringen? Das würde mich sehr interessieren, weil ich finde, das ist auch ein unglaublich spannendes Thema für viele mittelständische Unternehmen, die sich immer die Gedanken darüber machen, wie sie neue Produkte entwickeln, viele Ideen haben, aber die dann nicht an den Markt schaffen. Ich glaube, vielleicht haben Sie da positive Beispiele.
Ja, da kann man auch lange ausholen. Also es gibt das klassische Projekt mit einem Unternehmen, wo man also ein Kooperationsprojekt abschließt, wo man oder einen Auftrag von dem Unternehmen kriegt, dann liegt die Vermarktung der ganzen Entwicklung eindeutig beim Unternehmen, wenn das mit dem Innovent e.V. durchgeführt wurde. Weil wir können, ich habe es vorhin schon erwähnt, bedingt durch den Gemeinnützigkeitsstatus, können wir eben immer nur bis zum Prototyp entwickeln und können also nicht, wir können zwar über einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb eine gewisse Produktion durchführen, aber die darf einen gewissen Prozentsatz unserer Einnahmen nicht übersteigen. Das heißt also, wenn es sich um Kooperationsprojekte mit Unternehmen handelt, dann liegt die Vermarktung immer bei dem Unternehmen und wir regeln das über Kooperationsverträge, entweder über Lizenzen oder über weitere Forschungsprojekte etc. pp. Das ist, sage ich mal, der eine Weg der Vermarktung, weil wir müssen ja uns generell ein neu bewilligtes Projekt heißt, unterm Strich, ich müsste eigentlich mir schon Gedanken über das nächste machen. Das heißt, wir müssen ja immer wieder kreativ sein und immer wieder neue Projektideen fürs Haus generieren. So, und der zweite Weg ist natürlich der, wir führen natürlich auch Vorlaufforschungsprojekte bei uns im Haus durch oder marktvorbereitende Projekte, die wir versuchen, intern auch zu finanzieren. Und da entstehen natürlich Entwicklungen, die wir theoretisch selber vermarkten könnten. Und in der Historie des Hauses, und wir sind ja letztes Jahr 30 Jahre alt geworden, gab es halt eine Entwicklung von Professor Tiller, dem Institutsgründer des Hauses. Der hat halt schon ein Beschichtungsverfahren mitgebracht aus den 80er Jahren, was da schon mal entwickelt worden ist in Jena. Und das war natürlich ein Verfahren, was schon die Marktreife hatte. Und dieses Verfahren hat dann einfach Professor Tiller, und da kann ich jetzt nur in der Vergangenheit reden, weil da war ich noch nicht im Haus, hat er einfach dann mit 2, 3 anderen Mitarbeitern ausgegründet in eine neue Firma, in eine eigene Firma und vermarktet dort dieses Beschichtungsverfahren. Das war am Anfang wirklich so, dass vieles bei uns im Haus entwickelt worden ist. Und wenn es darum ging, ja, wo kann ich denn die Anlage dazu kaufen, dann war die GmbH da. Dann konnte man mit der GmbH sprechen, man konnte dort das Gerät kaufen und es gab Know-how und Lizenzverträge zwischen Innovent und der GmbH und dort ist ein gewisser Rückfluss gewesen für Innovent, für die Entwicklung im Haus. Und so funktioniert das eigentlich auch bei anderen Instituten. Ja, nur wir haben die Besonderheit, dass unsere Töchter keine 100% Innovent-Töchter sind, sondern die sind alles Privatpersonengesellschaften, also GmbHs mit Privatpersonen, sodass wir da immer mit Know-how und Lizenzverträgen arbeiten müssen. Es gibt andere Institute, die das Modell haben, dass sie eine 100%ige Tochter haben. Dann wird es einfach wie ein Konzern betrachtet und dann können auch Überschüsse aus der GmbH einfach als Gesellschafterauszahlung in das Institut wandern. Das sind so die Wege, die man heute gehen kann.
Ist es so, dass es ein strukturierter Prozess ist und Sie auch immer wieder mögliche Ansätze bewerten, ob das sinnvoll ist, das damit an den freien Markt zu bringen, oder ist das eher etwas, was sich ergibt?
Ich denke eher Letzteres. Weil Sie hatten das vorhin schon mal sehr schön so, ich habe das jedenfalls im Unterton so ein bisschen rausgehört, in der Frage, ja, wir sind halt immer so ein Zwischending, ich sage das nochmal, zwischen Hochschule und Wirtschaft. Und zu denken auch unseren Kolleginnen und Kollegen, das sind halt Wissenschaftler und keine Unternehmer. Und es ist schwierig, dann dieses wirtschaftliche Denken. Wissen Sie, Sie brauchen, wenn Sie davon ausgründen, müssen Sie ein wirtschaftliches Denken haben. Und da ist die Entwicklung nicht mehr das Zentrale. Da muss eigentlich das, was entwickelt worden ist, verkauft werden. Nun ist ein Wissenschaftler aber immer so weit, dass er sagt, ach, da müsste man da noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was, sodass das eigentlich wirklich was ist, was sich ergibt. Ganz einfach.
Und gibt es da Möglichkeiten, also genau dann ist ja eigentlich der Punkt erreicht, wo die Wissenschaftler wirklich unternehmerisch denken anfangen müssen. Also wie macht man zum Produkt, auch wenn das Produkt vielleicht noch nicht perfekt ist, die ersten Kunden finden, das ist ja ein wichtiger Schritt, zu überlegen, was benötigen die Kunden überhaupt, wie kann man das Produkt vermarkten. Bilden Sie denn explizit weiter, stellen Sie auch eine Schnittstelle dar, um diese Fähigkeiten zu erlernen? Bringen Sie dann zusammen mit vielleicht eher betriebswirtschaftlich orientierteren Menschen? Oder ist es auch immer unterschiedlich? Ergibt sich auch das einfach?
Ja, das haben wir auch schon versucht. Wir haben also bei uns im Haus, wenn Sie damals sich informieren, es gab vor 5 oder 6 Jahren ein Forschungsprogramm vom BMBF, das nannte sich Wandel durch Innovation in der Region, WIR. Und dort haben wir ein großes Konsortium gewonnen, das nennt sich die Vogtland-Pioniere. Und dort ist der Ansatz der, dass es sowohl eine fachliche Weiterentwicklung von Projekten gibt, aber auch die Akzeptanz im sozialen Umfeld. Das heißt, man versucht dort Innovation in eine strukturschwache Region zu bringen. Dort ist natürlich der Ansatz, wäre da, dass man dort sowas durchführen könnte. Ist aber sehr, sehr schwierig. Wir versuchen, sage ich mal, die wirtschaftliche Beratung, das ist nicht so unsere Kernkompetenz, die könnte man theoretisch praktisch ausbauen. Wir arbeiten da aber auch zum Teil mit Beratungsfirmen zusammen, die, sage ich mal, das Know-how bei sich haben. Also von der Seite her ist das eher, wir sind eher wirklich mehr das Institut als der Beratende.
Und wie sieht die Kooperation mit der Uni dann konkret aus? Ziehen Sie insbesondere auch Forschende oder Wissen daraus? Greifen Sie auf die Ressourcen zurück in bestimmten Projekten?
Ja, also ich habe es ja vorhin erzählt, dass wir ungefähr in den letzten Jahren so 10 bis 15 Promotionsthemen bearbeitet haben. Wir haben bestimmt 50, 60 Master- und Bachelorarbeiten betreut. Das heißt, da brauche ich automatisch den Kontakt zur Universität, weil ich habe kein Promotionsrecht, ich habe auch kein Recht, Master- und Bachelorarbeiten zu bewerten und dann zu erteilen. Das können nur Hochschulen und Fachhochschulen und Universitäten. Das heißt, schon da ist der Kontakt zur Universität da und dadurch hat man automatisch den Kontakt zu dem Hochschullehrer und automatisch zu dessen Forschungsgebieten, weil man ja den Betreuer in dem Gebieten sucht, die man selber bearbeitet. Und so kommt die Verbindung einfach auch von den Universitäten ins Institut. Es kommen die Absolventen zum Teil zu uns. Die bringen ja alle ihr Wissen mit. Und davon partizipieren wir natürlich auch.
Wenn Sie jetzt also viele mittelständische Unternehmen, die ich kenne, überlegen ja häufig auch gerade in geförderten Programmen mit Universitäten zusammenzuarbeiten. Ich erlebe aber häufig, dass es dann doch gar nicht so einfach ist, weil einfach die Realitäten weit voneinander weg sind und man auch nicht auf derselben Geschwindigkeit unterwegs ist. Wenn Sie jetzt ja auch beide Perspektiven kennen, was würden Sie denn dann mittelständischen Unternehmen mitgeben, die mit der Universität oder vielleicht auch mit der Universität und Ihnen zusammenarbeiten möchten? Wie baut man ein Projekt auf, dass es so gut funktioniert?
Ich kann da nur eins sagen, kommen Sie einfach mal nach Jena, machen Sie einen Termin mit mir aus oder mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von uns und wir hören uns einfach Ihre Problemstellung an und wir sind mit Sicherheit derjenige, der Sie auch beraten kann, was die ganze Projektbeantragung angeht, was das ganze bürokratische Umfeld angeht. Dadurch, dass wir das tagtäglich machen, ist das unser täglich Brot. Und wir sind auch gerne dafür da, den Unternehmen unter die Arme zu greifen und zu helfen. Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir noch ein Institut haben. Also wir haben ja noch nicht nur diese Beratungsmentalität, dass wir sagen können, wir können Sie beraten etc. pp., sondern wir können ja auch gleich sagen und wir können, wenn das Thema zu uns passt, auch gleichzeitig noch mit uns bearbeiten. Das ist vielleicht ein Vorteil des Hauses. Aber auch nicht auf allen Gebieten.
Sie hatten es angesprochen, ich kann mir die Frage nicht verkneifen, ist die Bürokratie und das Antragswesen, was dahinter steckt, eine Ihrer Hauptbeschäftigung oder auch tatsächlich ein großes Hindernis? Wie sieht es da in der Praxis aus?
Ja, ich würde das mal vielleicht so beantworten, dass wir mit 130, 140 Mitarbeitern zurzeit ungefähr 60 laufende F&E-Projekte haben, die über öffentliche Gelder gefördert werden. Und um die Verwaltung darzustellen, ich habe für die 130, 140 Mitarbeiter zurzeit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute in der Verwaltung sitzen. Also über Personal bis Buchhaltung, bis Projektmanagement, bis, sage ich mal, Servicebüro. Ja, es könnte natürlich so sein, dass man vieles einfacher stricken könnte. Dafür sind wir aber auch unterwegs. Ich bin in meiner Funktion nur noch Vizepräsident zurzeit der TUSE-Gemeinschaft. Das heißt, ich habe also auch einen Überblick über andere Institute. Und wir sind gerade dabei, sage ich mal, gerade solche bürokratischen Hindernisse einfach mal aufzuschreiben und mal an die Politik heranzutragen. Weil eins habe ich gelernt, man kann nicht immer noch sagen, wir müssen die Bürokratie abbauen, wir müssen das machen und das machen. Das ist aber alles allgemein gesprochen. Man muss mit konkreten Beispielen hingehen. Wenn man nicht mit konkreten Beispielen macht, sind das einfach nur plakative Sätze. Und da sind wir zurzeit dabei, einfach aus unserem täglichen Erleben heraus, auch mit anderen Instituten mal aufzuschreiben, wo könnte man ansetzen, ohne das System komplett zu ändern, bürokratisch was zu minimieren oder abzubauen.
Mhm. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, die konkreten Punkte mal in den Fokus der Diskussion zu rücken und nicht einfach nur das allgemeine Nörgeln. Und es ist ja letzten Endes auch die Intention hinter der ganzen Bürokratie ist jetzt in einer gewissen Art und Weise verständlich, weil es sind Steuergelder, mit denen da umgegangen wird und die sollten und dürfen auch nicht einfach verschenkt werden, dass es da gewisse Restriktionen gibt. Ja, das ist glaube ich, schon auch auf eine gewisse Art und Weise sinnvoll. Was mich noch interessieren würde, wie sehen Sie aus Ihrer Perspektive die Zukunft des Institutes? Wo geht es hin und wie wird sich vielleicht auch die Forschungslandschaft in Deutschland verändern?
Tja, ich sage ganz einfach den Satz, wir fahren zurzeit auf Sicht, wenn man das mal so sagen kann. Es ist zurzeit, gerade wir in Thüringen haben eben zurzeit keinen Haushalt. Das heißt, es gibt zurzeit keine Bewilligungen, wie man es gewöhnt ist. Im Bund ist es noch schlimmer. Im Bund wird der Haushalt nicht vor September, Oktober kommen. Das heißt, wir werden also auch von dort, da ungefähr 50% unserer Projektmitteleinnahmen vom Bund kommen, werden wir wahrscheinlich mit Bewilligungen, wird es nicht so gut aussehen. Wir haben natürlich auch schon die ersten Tendenzen aus der Wirtschaft, dass die Wirtschaft auch kränkelt. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Und aus dem Grund heraus kann ich das nur mit meinen diesjährigen Neujahrswünschen beenden oder begründen. Ich habe also dieses Jahr bei meinen Neujahrswünschen Gesundheit und Optimismus gewünscht. Und das ist, glaube ich, das, was wir dieses Jahr, sage ich mal, wir müssen einfach hoffen und mit dazu beitragen durch Gespräche, dass das alles wieder, sage ich mal, in kontinuierlichere Bahnen kommt. Und davor, das ist das, glaube ich, das große Problem, was wir die letzten 1, 2, 3 Jahre hatten, neben kleinen anderen Baustellen, die wir klären mussten. Aber die Kontinuität ist einfach nicht mehr gegeben, wie sie mal war. Das muss man so sagen. Mhm. Das war nicht Voraussetzung, dass man mit einem Projektantrag eine Bewilligung kriegt. Das will ich damit nicht sagen. Aber man konnte schon davon ausgehen, dass die Bewilligung in einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit kommt. So, und damit war vieles anders planbar. Und nichts ist schlimmer, als mit Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten, wo man eben nicht die Perspektive geben kann, dass es also nächstes Jahr so weitergeht. Und von der Seite her können wir nur optimistisch sein. Und wir hatten vorhin das Thema mit der Bürokratie. Der Deutsche neigt natürlich auch, alles erstmal schlecht zu reden. So, und davor warne ich, weil im Schlechtreden wir auch in eine Situation kommen, wo die Spirale sich immer weiter dreht. Und ich denke, zu viel Optimismus ist auch manchen Punkten nicht gut, aber man sollte schon einen gewissen Grundoptimismus in der heutigen Zeit haben. Ansonsten schauen wir mal.
Absolut. Ich glaube, auch wenn man dazu tendiert, die Schuld oder immer nur die begrenzten Möglichkeiten zu sehen, die Schuld auf andere zu schieben, dann sieht man auch die Potenziale nicht, die gerade drin stecken. Und wenn Sie sagen, Sie fahren auf Sicht, heißt das ja auch, dass Sie einfach aktiv reagieren können und trotzdem zuversichtlich in die Zukunft schauen und nach vorne denken. Ich habe auch persönlicher Perspektive das Gefühl, dass das häufig fehlt und denke, ja, dass wir uns immer nur eine schlechtere Spirale reinreden, gerade im letzten Jahr. Mittlerweile geht es wieder ein bisschen besser. Und das macht es nur kaputt.
Und die Zeit, die ich nutze, um zu nörgeln und Kritik zu üben, könnte ich viel sinnvoller für andere einsetzen.
Jetzt sind wir wieder beim unternehmerischen Denken, ne?
Ja.
Eine meiner letzten Fragen, die ich noch an Sie hätte, wäre auch gerade in der Richtung Zukunft. Wir sind ja auch im starken technologischen Wandel, um das Buzzword künstliche Intelligenz zu nennen oder auch Automatisierungen. Wie wirkt sich das auf Sie aus? Vielleicht kann das auch eine Möglichkeit sein, besser mit der Bürokratie umzugehen oder bei Förderanträgen zu helfen. Wo sehen Sie da die technischen und technologischen Fortschritte, insbesondere auch in der Verwaltung, in den Instituten?
Naja, also ich kann das nur mal an einem Beispiel fürs Haus sagen. Ich bin natürlich jetzt in einem Alter, wo ich eine Nachfolgerperspektive suche und mich mit KI, sage ich mal, meinen Kolleginnen und Kollegen den Rücken frei halten kann und sage, macht mal. Also wir wollen zum Beispiel, wir haben ja 30 Jahre lang Projektbewilligungen, Projektabschlussberichte, Projektzwischenberichte bei uns im Haus liegen, das was natürlich ein unendlicher Fundus an Wissen ist. Und ich denke, die KI werden wir zuallererst nutzen für das eigene Haus. Also klar, wir nutzen auch ChatGPT, um mal Texte zu entwerfen, die allgemein sind oder die man so braucht. Aber das ist das eine, das nutzt jeder. Aber ich denke mal, die große Stärke wird vielleicht darin liegen, wenn wir wirklich mal diese Aktenordner von Berichten und von Publikationen und Patenten, wenn wir das einfach mal wirklich mal generell fürs Haus nutzen können. Und daran arbeiten wir und da sehe ich eine unwahrscheinlich große Chance, aber auch ein unwahrscheinlich großes Risiko.
Mhm. Welches Risiko sehen Sie da?
Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Heutzutage wird die künstliche Intelligenz oder dass die Sprachprogramme uns so weit beherrschen oder jedenfalls qualifizieren, dass Projektanträge oder wie auch immer von künstlicher Intelligenz geschrieben werden, indem man einfach Themen vorgibt und sagt so, nun schreib mal. So, und wir werden immer, denke ich mal, immer kritikloser dann mit diesen Anträgen und mit diesen Texten umgehen und werden die dann irgendwo einreichen. Es wird also, früher brauchte man, um einen Projektantrag zu schreiben, ich denke mal zwischen 1 und 2 Monaten, vielleicht mal auch 3 Monate, um das gut zu recherchieren und gut im, sag ich mal, im Projekt zu stehen. Heutzutage schreiben sie dem, wenn gut ist, innerhalb von einem Tag oder 2 Tagen oder einer Woche. So, mhm. Das ist das eine Problem. Es wird also eine Menge von Projektanträgen entstehen. Das nächste mhm. Problem ist dann, die Projektanträge gehen zu Gutachtern. Und was machen die Gutachter? Die bewerten die wieder mit KI. Das heißt, es wird eine Bewertung KI durch KI geschehen. Ob das gut ist oder schlecht ist, das ist nicht in meiner Kompetenz, das zu beurteilen. Es kommt aber dazu, dass es also wahrscheinlich auch eine Vielzahl von Projektanträgen mehr geben wird, die vielleicht bewilligt werden. Nur man denkt nicht dran, wer soll es bearbeiten. Weil derjenige, der im Labor steht, wird weniger. Das werden weniger. So, und das ist die große Gefahr, die ich sehe. Und da kommt wahrscheinlich dann, ja, vielleicht Lebenserfahrung dazu. Davor habe ich Angst oder große Bedenken.
Mhm. Ja, danke für die Offenheit. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, da gibt es viele große positive und negative Seiten. Es kommt mit Sicherheit auch darauf an, wie das reguliert wird, wozu KI eingesetzt werden darf und wozu nicht. Und dazu sind wir ja noch ganz am Anfang, also wirklich ganz am Anfang.
Das ist aber ein Thema, was wir nicht beantworten können. Die Büchse der Pandora ist auf.
Definitiv. Punkt. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich dem zu verweigern oder die Ängste vorzuschieben.
Das ist das Schlimmste. Dann bleibt man verweigern dran. Darf man sich nicht. Da gebe ich Ihnen recht. Also man muss mitgehen, man muss das kritisch begutachten, man muss es kritisch hinterfragen, man muss es kritisch für sich einsetzen. Aber man darf nicht die Tür zumachen. Das darf man nicht.
Fast schon ein perfektes Schlusswort. Wir sind zeitlich nahezu am Ende. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Sie haben gesagt, wenn jemand Interesse daran hat, sich mehr mit Forschung auseinanderzusetzen, kann man sich gerne bei Ihnen melden. Sie sind erreichbar über alle öffentlichen Kanäle, über LinkedIn, über die Webseite. Mit Jena sitzen ja einen tollen Standort, auch gerade für diesen Oberflächenbereich, gibt es ja auch an der Universität mein Institut dafür. Und wir sind so in der Zwischending zwischen privatwirtschaftlich, Universität, Unternehmen. Also finde ich persönlich sehr spannend, weil es eine ganz andere Art und Weise von Institut ist, wie man es klassischerweise vermutet. Jetzt aber nochmal abschließend vielleicht auch an Sie persönlich. Was ist das, was Ihnen dann bei Ihrer Tätigkeit am meisten Spaß macht? Was konnten Sie in den letzten Jahren lernen? Wäre der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil der Frage war, was können Sie anderen mitgeben? Wovon können vielleicht andere lernen, auch aus Ihrer Institutswelt?
Also das Erste, was ich mitgenommen habe, ist die unglaubliche Themenvielfalt, die ich hier bearbeiten durfte und mitbearbeiten darf und die Kreativität, die man hier einbringen kann, weil hier ist jedes seines eigenen Glückes Schmied. Und wenn ich eine Idee habe und die wirtschaftlich vermarkten kann, dann steht dem Haus steht keiner entgegen, das nicht im Haus zu bearbeiten und zu für sich selber dann mit wissenschaftlichen Ergebnissen zu untersetzen. Das ist das, was ich also wirklich genossen habe und was ich auch noch genieße. Was war die zweite Frage?
Was Sie anderen mitgeben können, wovon andere vielleicht lernen können, gerade weil ich weiß, dass auch viele eher privatwirtschaftliche Unternehmen, Unternehmerinnen diesen Podcast hören. Was können diese von Ihnen lernen?
Naja, ich denke mal, wenn Sie uns kennenlernen, und da rede ich jetzt mal für Innovent, aber es gibt natürlich auch noch sehr viele andere solche Institute, die so geprägt sind wie wir. Sie können bei uns mit Sicherheit lernen, dass Forschung auch mittelständisch geprägt sein kann. Und dass es, sage ich mal, Forschungsinstitute gibt, die den ähnlichen Gedankengang haben, die ähnliche Finanzierungsprobleme haben, die ähnliche Umgang mit Steuerberatern und Finanzämtern etc. pp. Wie ein Mittelständler hat. Und Sie werden das Gefühl haben, wenn Sie zu solchen Instituten kommen, dass Sie mit Leuten sprechen, die auf gleicher Ebene sind und gleiche, ähnliche Probleme haben.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank auch für die spannenden Einblicke. Ich nehme zumindest, oder ich nehme auf jeden Fall mit, dass Forschung und Wissenschaft nicht ungleich unternehmerisch ist, sondern ganz im Gegenteil. Und dafür sind Sie ein tolles Beispiel. Danke, dass Sie da waren, und für alle, die zugehört haben, bis zur nächsten Folge.